Liebe Gemeinde, wenn ein Kind in einer Familie geboren wird, findet meistens dasselbe Ritual statt. Dann kommen die Angehörigen staunen und sagen, ganz der Vater. Und die anderen sagen, von wegen, das ist doch ganz die Mutter. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit auch im Auge des Betrachters in diesen Fällen. Ein Sprichwort sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was wird damit zum Ausdruck gebracht? Es ist manchmal so verblüffend, wie jemand seinem Vater oder seiner Mutter ähnlich ist. Vielleicht nicht nur im Aussehen, sondern zum Beispiel auch, wie es sich verhält, welche Mimik und Gestik es an den Tag legt, die Wesenszüge, die sich da ausprägen. Manchmal sind es kuriose Dinge. Von meiner Mutter habe ich, glaube ich, geerbt, dass ich beim Frühstück immer Krümel um den Teller verteile. Ähnlichkeiten, ein Phänomen nur in einer irdischen Familie, sollte das nicht auch in einer Gemeindefamilie gelten? Ich glaube es. Denn eins ist Gott wichtig, dass wir auch eine gewisse Ähnlichkeit entwickeln, nämlich eine Ähnlichkeit mit Jesus. Jesus ähnlicher zu werden, ist, glaube ich, eines der Hauptziele Gottes mit einem jeden Einzelnen von uns. Und wir werden heute, glaube ich, sehen, dass vieles dazu beiträgt, was wir vielleicht bisher noch gar nicht in diesem Zusammenhang gesehen haben. Paulus sagt einmal, dass wir in allen Dingen heranwachsen zu Jesus, der das Haupt ist, dass wir ihm innerlich näher kommen. Aber wenn wir ihm näher kommen, dann werden wir ihm auch ähnlicher. Da kommen wir seinem Wesen, seinem Verhalten näher. Wenn der Mensch heranwächst, prägen sich in ihm die Eigenschaften aus, sein Wesen und sein Charakter immer mehr. Im Glauben an Jesus zu wachsen heißt, dass wir ihm ähnlicher werden und dass sich sein Wesen, sein Handeln in uns immer mehr widerspiegelt und wiederfinden lässt. Beides nun fließt und soll in uns zusammenfließen. Wenn wir unseren individuellen, persönlichen Charakter entwickeln, dann soll sich darin auch der Charakter Jesu entwickeln. Dann soll darin auch Jesus erkennbar werden. So, beides zusammen, unsere menschliche und geistliche Entwicklung führt dazu unter Gottes Leitung, dass wir so heranwachsen, wie Gott sich jeden Einzelnen von uns gedacht hat. Die erste Frage, wozu brauchen wir dazu den Jesus? Ich möchte auf die ersten Seiten der Bibel zurückgehen, wo wir lesen, wo Gott sagt, jetzt wollen wir Menschen machen und zum Ebenbild, das uns ähnlich ist. Schon ganz am Anfang stand diese Absicht, uns ihm ähnlich zu machen, dass wir Gottes Bild tragen sollten. Ihr Lieben, welch einen Wert, welch eine hohe Würde hat Gott uns Menschen damit gegeben, dass wir Gottes Bild in uns tragen sollen, des unsichtbaren, ewigen Gottes. Einiges davon haben wir auch heute noch. Wenn wir denken und fühlen können, wenn wir einen Willen haben, dann hat Gott das auch. Und er hat uns nach seinem Bild geschaffen, also können wir das auch. Wir Menschen sind darauf angelegt, Beziehungen zu anderen Menschen zu pflegen. Nicht nur in der Ehe, Familie, sondern auch im Freundeskreis, in der Gesellschaft. Auch diese Eigenart haben wir von Gott. Denn auch Gott ist auf Beziehung ausgelegt. Von Ewigkeit ist der Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und er sucht Beziehung zu uns Menschen. Außerdem sind wir Menschen geistige Persönlichkeiten. Wie Gott Geist ist, das unterscheidet uns zum Beispiel von den Tieren. Anderes aber davon, was eigentlich zum Bilde Gottes gedacht worden ist, ist eingebüßt worden. Einen göttlichen Charakter zu haben, den haben wir weiter nicht mehr von Natur aus. Gottes Reinheit, seine Heiligkeit. Ein gutes Sozialverhalten, eine gute Beziehungsfähigkeit. Vieles von dem, was Gott in uns hineingelegt hat, ist zerstört worden, ist zerbrochen. Hier ist also unsere Ebenbildlichkeit beschädigt worden. Die Ursache dafür ist die Sünde, die Trennung von Gott durch den Ungehorsam des ersten Menschenpaares. Die Vertreibung aus dem Paradies und die äußere Trennung aus dem Garten Eden ist nur ein sichtbarer Ausdruck der inneren Kluft, die zwischen Gott und uns Menschen eingetreten ist. Wir Menschen und Gott haben uns auseinandergelebt, haben uns voneinander entfremdet, sind Gott zum Teil ablehnend, manchmal sogar auch feindlich gegenüber oder kennen ihn nicht. Wenn noch also die Ebenbildlichkeit schwer beschädigt worden ist, hat Gott seinen Plan, den er mit uns hatte, nicht aufgegeben. Er hat uns Menschen nicht aufgegeben, wenn auch dieses ursprüngliche Bild verschüttet und entstellt worden ist. Denn dass wir nach dem Bilde Gottes erschaffen worden sind, das hat sich nicht einfach in nichts aufgelöst. Wenn das Bild Gottes in uns ausgelöscht würde, dann würden wir aufhören, Menschen zu sein. Gott hat seinen Sohn Jesus auf die Erde gesandt, um uns wieder zurechtzubringen. Warum? Es heißt einmal, Jesus ist das Ebenbild, die Ikone des unsichtbaren Gottes. Jesus hat einmal den Jüngern gesagt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater, der sieht auch Gott. Das erinnert uns daran, dass Gott auch uns dazu erschaffen hat, nach dem Bilde Gottes. Warum hat Gott seinen Sohn also in die Welt gesandt? Dass wir erst einmal in Jesus das Bild erkennen, zu dem Gott sich uns gedacht hat und geschaffen hat. Um ihm ähnlicher zu werden. Ja, Jesus ist der neue Mensch, der in uns Gestalt aufnehmen und annehmen soll. Es ist interessant zu sehen, dass es in der Geschichte der Menschen verschiedene Versuche gegeben hat, die neuen Menschen zu schaffen. Zum Beispiel durch den Marxismus oder andere Versuche, die neuen Menschen zu schaffen. Aber alle diese Versuche sind alle kläglich gescheitert, weil es ohne Jesus nicht geht. Aber die Sehnsucht, der Wunsch, die neuen Menschen hervorzubringen, diese Sehnsucht entspricht auch Gottes Wunsch und Gottes Absicht. Das spiegelt sich daran wider. Aber es gibt den Weg dorthin nur durch Jesus. Der Jesus in sein Leben aufnimmt, der erlebt, dass Jesus in ihm geboren wird, dass Jesus in ihm zu leben beginnt. Und da Jesus in uns lebt, möchte von innen heraus unser Leben, unser Wesen, unser Verhalten gestalten und umverwandeln, dass es ihm ähnlicher wird. Nun ist die zweite Frage, welche Mittel gebraucht Gott denn, um uns ihm ähnlicher zu machen? Ich möchte sagen, als erstes sind das der Geist Gottes und das Wort Gottes. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief diese wunderbaren Worte, Kapitel 3, Vers 18, wir alle aber erblicken mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel, und werden verwandelt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Verwandelt in Jesu Bild heißt, Jesus ähnlicher zu werden. Diese Veränderung in das Jesu Bild, wenn ich Jesus kennengelernt habe, fängt immer wieder damit an, dass ich ihm begegnen möchte, dass ich mich seinem Einfluss aussetzen möchte, dass ich Zeit nehme zur stillen Zwiesprache mit ihm, geleitet durch sein Wort, durch seinen Geist, im stillen Zwiegespräch mit ihm, ihn wirken lassen auf mein Leben. Wir kennen diese wunderbare Sprüche in Lites Ter Stegen, wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Wenn ich einen Handspiegel halte und richte ihn auf etwas, um das zu betrachten, dann muss ich den Handspiegel ruhig halten, muss selbst mich auch ruhig verhalten. Sonst kann ich das Bild nicht aufnehmen, nicht sehen. Wie die riesigen Spiegelteleskope, die Signale aus dem Weltraum empfangen, ganz starr auf eine Richtung ausgerichtet sind, sich ganz langsam nur bewegen. Und genau das ist es, woran es uns oft mangelt, dass wir in der hektischen Zeit zu wenig zur Ruhe kommen. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Frage des Alters, sondern eine Frage der Lebensgestaltung. Eine Frage, was ist mir wirklich wichtig? Nehme ich mir wirklich immer wieder Zeit, für Jesus? Nehme ich mir diese Zeit für sein Wort? Suche ich diese Zeiten, wo ich mir nur Zeit für ihn nehme, wo nicht die Zeitung an erster Stelle steht, nicht die Nachrichtensendung? Wir haben ja unseren Tagesablauf, vielleicht lässt es dem Alter nach, ich vermute es mal, so eingerichtet, dass die 8 Uhr Nachrichten, die Tagesschau 8 Uhr, heute Journal 19 Uhr, fast schon zur Struktur des Tages gemacht werden. Welche Macht geben wir dem bei, um neugierig zu sein, was in der Welt passiert, um mit dem neuesten Stand zu kommen? Ich wünschte mir, genau dieselbe gute Gewohnheit gäbe es auch, wenn wir Gottes Wort suchen, wenn wir in seinem Wort lesen, wenn wir beten, dass das auch ein Strukturelement unseres Tages wird, an dem wir wirklich neugierig sind auf das, was hat Jesus denn mir zu sagen? Was will er mir denn mitteilen? Dass ich eine Projektionsfläche für den Geist und die Wirkung Jesu bin in meinem Leben, damit ich die Strahlen seiner Herrlichkeit aufnehmen kann. Dann geschieht das, dass Impulse gesetzt werden, dass ich Jesus ähnlicher werde. Aber wie gesagt, ich werde ihm ähnlicher. Wir werden nicht zu Duplikaten Jesu, sondern unsere Originalität bleibt dabei erhalten. Und wieder ist das Sonnenlicht und vielleicht auch diese wunderschöne Frühlingszeit jetzt, wenn die vielen Farben der Blumen und des Grüns der Bäume ein wunderbares Beispiel dafür. Wenn wir also durch einen sonnigen Frühlingstag gehen, dann sehen wir überall, wie uns die Farben entgegenleuchten, von dem Grün der Bäume, von dem Gelb der Narzissen, von dem Rot der Rosen, von der Vielfalt, der unsagbaren Vielfalt der Farben, die unser Auge treffen. Diese Farben haben zur Grundlage alle nur ein Licht, nämlich das Sonnenlicht. Aber zugleich entwickelt sich dadurch eine große Vielfalt, das eine Licht für den vielen Farben reflektiert. Der eine Jesus, der in uns Gestalt gewinnt, lässt uns zugleich in unserer Persönlichkeit ausgeprägt werden, sodass zugleich dort Jesu Bild ist und unsere Originalität zum Ziel kommt. Fass es, wer es fassen kann. Wir brauchen dazu Gottes Geist und Gottes Wort. Fang wieder neu an, Gottes Wort zu lesen. Ich weiß, es gibt Zeiten, wo man müde wird, wo es zur Pflicht wird, vor Tradition wird. Und dann macht es auch keinen Spaß und dann hat es auch keinen Sinn. Vielleicht sollten wir immer wieder mal fragen, warum brauche ich das eigentlich? Warum? Warum ist es wichtig, in seinem Wort zu lesen? Nicht, weil man es soll oder weil es die Speise ist für den neuen Menschen. Weil der neue Mensch nur wachsen kann, wenn er ernährt wird. Und wenn der neue Mensch wächst, wird er Jesus ähnlicher. Wenn du wissen willst, wie man meditiert über die Wort Gottes, dann denk mal darüber nach, wie du dir Sorgen machst. Wenn du dir Sorgen machst, kreisen deine Gedanken immer nur um dasselbe. Mal in der Richtung, aus mal in der anderen, fragen, was könnte sein, was wird passieren. Damit ist man mit den Sorgen so gefangen, dass man von ihnen bestimmt wird. Übertrage es auf Jesus. Meditieren des Wortes Gottes heißt, sich ein Wort Gottes vornehmen, darum kreisen in den Gedanken, es aufnehmen, es ausleuchten, es aufnehmen im Gebet dafür danken, es kauen und aufnehmen. Das ist das Wort Gottes meditieren. Dann wird es zur Speise, dann wird es zur Freude und zur Kraft. Dann lohnt es sich wirklich, in diesem Wort zu lesen und dann ein Täter dessen zu sein, was Gottes Wort uns dann auch vermittelt und deutlich macht. Schließlich gibt es noch mindestens zwei Erfahrungen, die dazu geeignet sind, uns Jesus ähnlicher zu machen. Das sind einmal Versuchungen und schwierige Lebensumstände. Aus eigener Kraft können wir Jesus nicht ähnlicher werden. Manch einer meint ja, wenn er durch Jesus Christus gerettet worden ist, wenn er die Vergebung angenommen hat, wenn er zu Jesus gehört, muss er sich nun anstrengen, um Jesus zu gefallen. Muss versuchen, Jesus zu imitieren, rein äußerlich. Aber daran wird jeder nur kläglich scheitern. Was wir im Geist angefangen haben, können wir nicht in eigener Kraft fortsetzen. Denn nur der Heilige Geist kann die Veränderungen herbeiführen. Es Jesus erlauben, durch den Heiligen Geist in und durch uns zu leben, ist das innere Geheimnis der Verwandlung in das Bild Jesu. Ich werde es noch ein bisschen erläutern, was es heißt. Es ist der Heilige Geist, der in uns hervorbringt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Konkret zu werden, wenn du wissen willst, worin Jesus Ähnlichkeit besteht, dann studiere die Frucht des Geistes. die Paulus im Galaterbrief Kapitel 5, Vers 22 und 23a folgendermaßen beschreibt. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Diese Früchte, um diese Früchte geht es. Aber wie kommen sie zum Wachsen? Zum einen müssen wir beherzigen, Frucht ist auf Wachstum angelegt. Weil Jesus in uns lebt, hat die Frucht des Geistes in uns Wachstumspotenzial, in uns zu wachsen. Wir können das Wachstum nicht herbeiführen, aber ich werde an einen Gemüsegarten erinnert, einen Blumengarten. Wenn man die Keime, die wir sehen, haben alle die Kraft in sich, das neue Leben hervorzubringen. Aber sie müssen in die richtige Umgebung gebracht werden. Sie müssen gepflegt werden, sie müssen genährt werden. Es muss ihnen Raum gegeben werden, damit sie sich auch entfalten können. Sonst geht das nicht. Und sieht, genauso ist das auch hier. Die Frucht des Geistes wächst von sich selbst heraus. Das können wir nicht machen. Aber dass sie wachsen, dazu tragen wir bei, indem wir uns dazu bereitstellen, indem wir den Raum dafür schaffen, indem wir uns ihm zur Verfügung stellen und Ja sagen zu den Wegen, die er mit uns geht. Das ist unser Teil. Es geschieht also nicht einfach nur automatisch. Nun, um es zu verdeutlichen, Liebe. Bis zu einem gewissen Grad sind wir alle natürlicherweise dazu fähig und uns so zu verhalten. Mutterliebe zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür. Aber es gibt Situationen, in denen die Grenzen unserer natürlichen Liebe erreicht sind. Die Grenzen unserer natürlichen Freude, die Grenzen unseres natürlichen Friedens, unserer uns gegebenen Natur, Geduld, unserer Güte, unserer Treue. Wir kommen in allen Situationen, wo wir versucht werden, das Gegenteil zu tun, weil die Umgebung so ist. Und die Situationen sind dazu angetan, dass jetzt die Frucht des Geistes in uns wachsen kann, wenn wir entsprechend den Raum dafür geben. Liebe. Also wenn wir Menschen zusammen sind, die uns nahe sind, die uns liegen, die uns sympathisch sind, ist das nicht schwer, sie zu lieben. Aber was ist, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die uns unsympathisch sind? Wenn wir versucht werden, lieblos zu werden, lieblos zu reagieren, aus der Liebe herauszufallen? Wo wir merken, ich komme mit meiner eigenen Liebe da nicht mehr aus? Jetzt kannst du entweder der Versuchung nachgeben und aus der Liebe fallen, oder du gibst der Liebe Raum, so wie der Knoll im Garten, in der Erde du Raum gibst, zu wachsen. Das heißt, du sagst jetzt, ich, Jesus, kann nicht jetzt lieben, aber dein Wort sagt, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Du, Jesus, bist in mir die Liebe. Ich kann es nicht, liebe du jetzt den Nächsten durch mich und ich will mit meinen Worten, meinen Gedanken dir folgen. So also auf Jesus schauen, der in uns lebt und im Vertrauen auf ihn erwächst uns die Kraft, liebevoll zu handeln und zu reagieren. Jetzt wächst die Liebe nicht mehr als natürliche Eigenschaft, sondern als Frucht des Geistes, die wir nicht selber schaffen können. Freude. Wenn es uns äußerlich gut geht, wir gesund sind und keine Schmerzen haben und sonst keine Probleme oder wenig Probleme haben, alles gut läuft, ist es nicht schwer, sich zu freuen. Aber wir wissen alle, dass es viele Situationen gibt, in denen wir traurig sind, krank sind, wo Zeiten der Verzweiflung oder Nöte sind, die oft länger andauern können. Und jetzt merken wir auf einmal, meine Freude reicht nicht aus für diese Situation. Ich komme an meine Grenzen. Jetzt kommt es darauf an, darauf zu vertrauen, Jesus, du und mir durch den Heiligen Geist bist meine Freude. An dir will ich mich freuen. Und ich will jetzt auch in der Notsituation sagen mit Paulus, freut euch in dem Herrn auf allen euren Wegen. Ich will an dir meine Freude haben. Ich will aus der Quelle schöpfen, die du in meinem Leben bist, die Quelle der Freude, die Quelle der Kraft. Ich möchte diese Freude von dir jetzt erleben. Dann werden die Nöte nicht zu Ende sein. Aber wir erleben, dass inmitten der unveränderten Umstände und Probleme und Sorgen und Nöte etwas als Frucht des Geistes in uns wächst. Nämlich Jesu meine Freude. Noch ein Beispiel, Geduld. Ja, damit bin ich schnell am Ende mit meinen natürlichen Fähigkeiten. Ich erinnere nur, wenn ich im Straßenverkehr bin, wenn eine Ampel schnell rot wird und ich wollte noch durchfahren, wenn ich warten muss, dass es länger dauert, da könnte ich manchmal ausflippen. Tue ich auch manchmal noch. Ihr kennt andere Situationen, wo die Ungeduld zur Versuchung wird, uns aus der Geduld herauszureißen, uns ungeduldig heftig explodieren zu lassen, ungehalten zu reagieren. Solche Situationen sage ich manchmal, Jesus, du bist jetzt meine Geduld. Ich bin mit meiner Geduld am Ende, damit deine Geduld als Frucht jetzt in mir wachsen kann. In der Situation ich jetzt geduldig sein kann. Im Wartezimmer, wo ich mit meiner Frau warten musste eine Zeit lang und sich alles lange verzögerte, da merkte ich das mit dieser Ungeduld. Und ich habe mich daran erinnert. Und tatsächlich, es gelang immer wieder, mich zur Ruhe zu kommen und zu sagen, Herr, du bist meine Geduld und geduldig die Zeit abzuwarten. Das ist ein Wachstum, das schaffen wir nicht immer. Aber gerade, wo wir mit unseren natürlichen Fähigkeiten, Eigenschaften am Ende sind und darauf vertrauen, Jesus lebt in mir und ich schaue auf ihn und ich vertraue darauf, dass er mir die Geduld gibt, er die Geduld ist, dann wird in uns die Geduld als Frucht des Geistes wachsen. Jesu, meine Freude. So könnt ihr für euch die ganze Reihe der Frucht des Geistes vielleicht mal zu Hause durchsehen und da gucken, wo ihr vielleicht besonders eure Schwierigkeiten habt. Und dann denkt das einmal durch, betet einmal drüber und sagt dem Herrn, Herr, wo ich da an deine Grenze komme mit meiner natürlichen Freundlichkeit, mit meiner natürlichen Treue, wo meine Sanftmut auf die Probe gestellt wird, meine Keuschheit in Gefahr ist, wo auch immer vielleicht besondere Not ist, Herr, da lasse mich erleben, wo ich an meine Grenzen komme, wirke du diese Eigenschaft als deine Frucht in meinem Leben. Darum können wir uns auch freuen, wenn wir in Anfechtung geraten, weil es uns hilft, auf Jesus zu schauen und als Chance zu betrachten, ihm ähnlicher zu werden. Und noch ein letztes. Gott gebraucht auch Umstände, um unseren Charakter zu formen. Ein Vers, den wir alle gut kennen, der manchmal auch missverständlich ausgelegt wird, lautet in Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Der, den er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, jetzt kommt's, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Jesus Ähnlichkeit zu erreichen. Alle Dinge, das ist schwer, aber es heißt alle Dinge, das heißt alles, was in unserem Leben passiert. Und alles, was in unserem Leben passiert, auch an weniger schweren Huten, sind nicht voneinander isoliert. Wir müssen lernen, die ganzen Teile unseres Lebens, alles, was wir erleben, in einem Prozess zu sehen, der dazu angetan ist, dass wir in ihm und durch ihn Jesus ähnlicher werden. Dass Jesu Charakter sich dadurch in uns ausbricht, dass wir in solche Situationen kommen, weil es uns dazu, zu diesem Besten dienen muss. Ich möchte jetzt anstelle, das jetzt auszulegen mit Worten, ja schon mit Worten, aber ich möchte mit einem Vergleich es versuchen deutlich zu machen, der mir jeweils sehr geholfen hat. Ich werde jetzt vier verschiedene Dinge nennen, die in sich zwar gut sind, aber in ihrer Wirkung zum Teil unangenehm. Und ich lege Wert, dass wir jetzt diesen Teil dieses Bildes einfach betrachten. Stellt euch vor, ihr hättet dort eine Tasse mit einigen aufgeschlagenen rohen Eiern. Und die, stellt euch vor, sollt ihr jetzt schlürfen. Ich glaube, manche würden sich eher ekeln und sagen, na, das ist nichts, das ist übel. Stellt euch vor, weiter vor, da steht ein Topf mit Mehl und ihr habt einen Löffel und jetzt fangt ihr an, Mehl zu löffeln und zu kauen und so. Das stelle ich mir ziemlich schrecklich vor, sowas. Dann ist Zucker, na Zucker kann man ein bisschen gerade ja essen, aber auf Dauer ist das auch nicht gut so viel. Und dann stellt euch vor, es steht, was fehlt noch, wer weiß, was noch fehlt? Das Salz fehlt, ja, sehr gut, das Salz fehlt und die Butter fehlt. Ihr steht hier vor einem Buttertrog oder vor einem Päckchen Butter und fängt an, Butter zu löffeln. Auch nicht schön, übel, ne? Unangenehm. So, das sind alles eigentlich, wenn man sie so isst, unangenehme, widerliche Dinge, widerwärtige Dinge, bei manchen jedenfalls. Jetzt aber kommt die Hausfrau, mischt es alles zusammen zu einem Teig, füllt es in eine Backform, heizt den Backofen vor und schiebt dies auf einem Blech hinein in den Backofen. Und was passiert? In der Hitze des Backofens wird eine Mischung und im Aufgehen dieser verschiedenen Bestandteile was? Ein leckerer Kuchen. Und es durchziehen herrliche Düfte. Alsbald die Küche und die Wohnung. Ich finde, das ist ein sehr eindrückliches Bild für das, worum es geht. Nämlich all die Dinge unseres Lebens, auch die notvollen, die schweren, bringen uns oft in die Feuerproben des Lebens hinein, in den Backofen des Lebens. Und in den Feuerproben, in den Backofen des Lebens sollen wir verwandelt werden in das Bild Jesu, das angenehm ist dem Vater und menschenlieblich ist. Das heißt also, von diesem Ziel aus, das Gott uns vorhat, dürfen wir dann auch lernen, Ja zu sagen zu dem, was uns jetzt widerwärtig oder schwer oder notvoll erscheint. Weil wir wissen, Gott hat damit etwas vor, er backt mich zu einem Kuchen, er backt mich zu etwas, was ihm schmeckt und was wohlgefällig ist vor ihm. Eins sagt allerdings, das gilt für die, die Gott lieben. Die sagen, Herr, ich will dir gehören. Ich möchte aus Liebe zu dir den Weg gehen und Danke sagen für das, was du schickst, damit du mit deinen Zielen in meinem Leben zu deinem Ziel kommst. Dies ist für mich ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, wie wir in das Bild Jesu umgestaltet werden. Wo nur der Heilige Geist es wirkt, aber auch wir durch unser Ja und dem Raum geben im praktischen Alltag, in den Versuchungen, den Feuerproben des Lebens aufgerufen sind, uns ihm hinzugeben, damit er uns verwandeln kann, so wie es ihm gefällt. Sodass er sich darüber freut und andere Freude haben, wenn die Frucht des Geistes auch ihnen schmeckt, mit den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Gott schenke uns, dass wir ein Ja dazu finden. Dass wir also erkennen, Jesus brauchen wir, weil er uns in das Bild Gottes zurückbringen kann, das verloren geworden ist, weil er das Bild des lebendigen Gottes ist. Es kommt darauf an, dass wir in seinem Wort lesen, dass wir uns seinem Geist aussetzen, damit er an uns wirkt und wir in seiner Stille der Betrachtung seines Wortes, seines Wesens Impulse der Veränderung empfangen und dass wir Ja sagen zu Versuchungen und zu Nöten, weil Gott uns damit hineinbilden will in sein Bild. Und damit könnte man fast wieder das aufblenden, was wir ganz zu Anfang hier stehen hatten. Der Menschensohn ist gekommen, nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zur Erlösung für viele. Dieses Bild Jesu, des dienenden, hingegebenen Jesus, ist das Bild, in das Gott auch uns hinein verwandeln will. Und so wir in die Schönheit hineinfinden, die Gott sich durch Jesus für einen jeden von uns vorgestellt hat. Jeder Weg von uns ist ein anderer. Nicht jeder hat dieselben Schwierigkeiten, nicht jeder hat dieselben Probleme. Und wir sind alle unterschiedlich. Aber das Ziel bleibt doch bei aller Unterschiedlichkeit dasselbe. Gott hilft bei uns und segne uns, dass wir ein Ja finden zu diesem Weg, dem guten Weg, den Jesus damit uns vorhat. Amen.